Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Was würdet ihr tun, wenn der mächtigste Mann Frankreichs euch anruft und sagt, ich will, dass ihr für mich kocht, und zwar so, wie eure Großmutter gekocht hat? Tja, herzlich willkommen bei Film und Fressen. Genau das passiert in unserem heutigen Film, Die Köchin und der Präsident. Und natürlich mit dabei ist wie immer Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofal, Meister der kulinarischen Diplomatie. Hallo Daniel.
Bonjour, lieber Johannes. Heute nicht nur Deutschlands wichtigster Genussexperte, sondern wohl auch unser Genussexperte für die manchmal gar nicht so einfache Palastküche der 5. Republik Frankreichs, nehme ich an.
Ja, ich gehe im Élysée-Palast ein und aus. Deswegen habe ich meinen Wohnsitz in Saarland verlagert. Brauche ich nur einen Katzensprung mit dem TGV von Saarbrücken nach Paris, um dort dann entsprechend wohl zu speisen, so wie es ausschaut. Und dann sind wir ja schon mittendrin in der Zusammenfassung, was so in der Élysée-Palast-Küche passieren kann. Und es ist ja auch tatsächlich passiert. Also so ist es nicht. Es sind wahre Begebenheiten, sagen wir mal, an denen der Film sich anlehnt. Aber da kommen wir ja auch noch dazu. Die Zusammenfassung. Wer den Film noch nicht gesehen hat, hat was verpasst. Aber jetzt steigen wir mal rein, damit ihr wisst, von was wir dann auch fabulieren und sprechen werden. In der französischen Komödie Die Köchin und der Präsident aus dem Jahre 2012 wird die bodenständige Köchin Hortense Laborie völlig überraschend in den Élysée-Palast berufen. Der Präsident der Republik hat genug von der steifen, prätentiösen Sterneküche seiner Zentralküche. Er sehnt sich nach dem Geschmack seiner Kindheit, nach der echten, unverfälschten Küche Frankreichs. Hortense, gespielt von der wunderbaren Catherine Froth, soll fortan als seine Privatköchin fungieren. Man könnte vielleicht auch sagen Leibköchin, ne? So wurde das ja früher betitelt. Doch was als kulinarisches Märchen beginnt, wird schnell zum politischen Spießrutenlauf. Hortense muss sich nicht nur gegen die Eifersucht und den Machismo der männlich dominierten Zentralküche behaupten, sondern auch gegen strenge Diätpläne der Leibärzte und penible Finanzprüfer. Ein Film, ja, über die Macht des einfachen Essens, über Tradition gegen Moderne und über eine Frau, die sich weigert, ihre Seele an die Bürokratie zu verkaufen. So könnte man das mal im Schweinsgalopp zusammenfassen. Was da so alles passiert, das besprechen wir ja noch ein bisschen detaillierter. Du hast den Film ausgewählt, noch nicht gesehen. Ich habe ihn ja, wie letzte Folge erwähnt, auch schon mal gesehen, habe ihn auch nochmal mit großer Freude angeschaut, weil es immer herrlich einfach zu sehen ist, was da so aufgetischt wird. In welchen Kochbüchern die liebe Hortense da auch abtaucht, um immer wieder was Neues, was Bodenständiges, was mit Geschichte zu kredenzen. Und letzten Endes, natürlich hat sie immer die besten Lieferanten und Lieferantinnen an der Hand. Das gefällt mir natürlich sowieso.
Vielen Dank für die Zusammenfassung, Johannes. Ich denke mir immer wieder, ich könnte die Filme auch von dir als Hörspiel hören. Du fasst die so gut zusammen und erzählst das mit so einer ruhigen, schönen Stimme. Das, ja, lässt einen wieder richtig in diesen Film eintauchen. Und ja, ich habe den Film, wie du gesagt hast, jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich wollte ja einen Film gucken, den ich eben noch nicht kenne. Und ich wollte etwas schauen, was so ein bisschen Kontrapunkt zu unseren letzten Filmen, die ja doch immer sehr ins Exzessive und oft auch ins Gewalttätige abdrifteten, zu setzen. Mal abgesehen von dem Großküchenfilm Die Küche, den wir gesehen haben. Und würde sagen, das war auch ein Film, den ich wirklich auf der Liste abarbeiten musste. So retrospektiv, aber kommen wir natürlich ganz am Ende jetzt nochmal dazu. Ich hatte auch beim Zusehen des Films jetzt das Gefühl, das wäre etwas, auch so, was die Speisen, die wir sehen und wie wir sie sehen, etwas, was auch dich so als ausgewiesenen Genussmensch und auch mit einer Kenntnis und auch vielleicht ein Faible für schöne Teller, für wohlschmeckende Teller ansprechen könnte. Weil ich muss sagen, das kann ich jetzt so vorweg vielleicht sagen, bevor wir noch in die Handlung reingehen, was diesen Film auf jeden Fall ausgemacht hat oder mitgeprägt hat, das ist ja wirklich diese immer wiederkehrende Inszenesetzung von Lebensmitteln und von Speisenkreationen. Und es sieht immer, finde ich, gut aus. Es sieht wohlschmeckend aus. Es sieht appetitlich aus. Es sieht appetitanregend aus. Also es ist doch wirklich auch ein Augenschmaus, den wir auf der kulinarischen Ebene hier durch die Bilder präsentiert bekommen.
Auf alle Fälle, ja. Also Opulenz in der Großküche, in Anführungszeichen, aber auch Opulenz in der kleinen Privatküche. Und zwar dann ganz anders. Opulenz in der Großküche tatsächlich, da wird ja Sterneküche serviert, wird aber auch mit einer riesen Mannschaft gekocht. Und die Hortense ist ja alleine, hat noch einen Beikoch und glaube noch eine Hilfe. Und wenn es mal mehr wird, werden noch zwei weitere abgeordnet. Und sie arbeitet eher in der Opulenz der Speisen. In dem Fall würde ich sagen, dass das halt wirklich Gerichte sind, die viel Handwerksgeschick bedürfen. Ganz anders als das, was Minimalismus sterneküchenmäßig vielleicht da aus der Palastküche sonst kommt. Da ist es halt bodenständig, was aber trotzdem viel Erfahrung braucht, weil sie manche Gerichte mehrmals probiert, bis tatsächlich das so auf den Punkt ist, wie sie sich das vorstellt, beziehungsweise wie es auch teilweise überliefert ist. Da ruft sie ja auch immer wieder Menschen an, wo sie nachfragt, ja, wie wird denn das gemacht, wie muss ich das hier machen, etc. pp. Sie will eben tatsächlich diese Küche aus dem Périgord, dort stammt der Monsieur le Président im Film her, einfach tatsächlich auf den Tisch bringen. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, es lehnt sich etwas an eine wahre oder an die wahre Geschichte an. François Mitterrand hatte eine Privatköchin. François Mitterrand kam auch aus der Provinz und wollte genau eben diese Großmutterküche wieder entsprechend im Palast auf dem Tisch haben. Und ja, die Danielle Massé Delpech, wenn es richtig ausgesprochen ist, war von 88 bis 1990 dort aktiv und wie gesagt, natürlich auch keine Sterneköchin, sondern ja, sie hatte eine Trüffelform und kochte so, wie ihre Mutter und die Großmutter es ihr beigebracht haben. Und das ist ja auch immer das Faszinierende und das ist auch das Faszinierende an dieser Geschichte, Daniel, der Präsident von Frankreich, der hätte ja jeden Drei-Sterne-Koch der Welt abberufen können, wenn er das gewollt hätte. Und die wären bestimmt auch gekommen. Und er holt sich aber eine Frau aus dem Périgord, die ja einfach irgendwie gut kochen kann. Zumindest mal so hat's sich scheinbar ja rumgesprochen. Ansonsten hätte das Telefon ja nicht bei ihr geklingelt, ne?
Er holt sich tatsächlich eine Frau hervor, die selber davon überrascht ist, dass sie da angestellt wird. Also sie wird ja in dem Film auch so eingeführt, sobald es um die Szenerie in Paris geht, um die Privatküche des Präsidenten, dass sie am Anfang gar nicht genau weiß, für welchen Staatsbeamten sie da eigentlich herbeizitiert wird. Sie wird ja quasi eingesammelt von dem Haus, von dem Hof, auf dem sie lebt und wird dann da in die Stadt gebracht. Dann wird auch gesagt, sie soll da irgendwie zu einem Haus kommen, Haus Nummer 55. Da weiß sie gar nicht, was da ist. Und dann kommt das raus, aha, das ist der Élysée-Palast. Mhm. Also die Residenz, wo der Präsident von Frankreich lebt, wo er seine Staatsgeschäfte abwickelt. Also so das Zentrum der Macht in Frankreich, wo der Präsident ja nochmal ganz anders ist in Deutschland, wirklich mit einer großen Machtfülle ausgezeichnet ist. Und das zeigt sich auch in diesem Film immer wieder, dass hier natürlich in Frankreich nochmal so eine andere politische Kultur existiert und auch hier inszeniert wird. Also würde ich auch nochmal sagen, es lehnt sich natürlich an die Begebenheiten von Mitterrand und seiner Köchin und vieles wird so natürlich an der Realität heraus dargestellt. Aber wir haben es hier nicht weder mit einem Biopic zu tun, noch mit einer Dokumentation über die wahre politische Situation in Frankreich. Also es ist schon idealisiert. Ich würde sagen, es wird so dargestellt, wie sich Franzosen, Frankreich gerne vielleicht die politische Situation im Élysée-Palast darstellt. Aber eben, was schon stimmt ist, es ist eben eine andere politische Kultur als in Deutschland. Es ist eben dieser sehr mächtige Mann in einem Palast, der da wohnt. Und da sieht man in Frankreich, es ist natürlich eine Republik, es ist eine Demokratie, keine Frage. Aber so in der Kultur schwingt immer noch so ein bisschen das Monarchische, das Royale unterschwellig mit. Ja, es ist auch eben dieser Ausdruck Palast und eben auch diese, ja, doch sehr vielen höfischen Rituale. Also hier in dem Fall Etikette. Ist natürlich jetzt nicht mehr aristokratische Etikette, sondern es ist eine großbürgerliche Etikette, mit der wir immer wieder konfrontiert werden und mit der auch die Köchin Hostess immer wieder konfrontiert wird. Ja, also dass sie eben auch von Anfang an darauf hingewiesen wird, nicht nur wenn es um Kochen geht, sie soll sich bitte an bestimmte Etiketten hier im Palast halten. Also sie soll auf jeden Fall jeden grüßen, ja, oder sie soll bestimmte Eingänge in den Palast nehmen und da steht ihr das ein oder andere zur Verfügung, aber sie darf zum Beispiel nicht über den Hof laufen in der Mitte, sondern soll dann am Rand entlang gehen des Hofes. Dann gibt es verschiedene Eingänge, da gibt es aber auch welche zum Beispiel für die Dienstboten, da wäre sie dann zum Beispiel wieder überqualifiziert, also der ist nicht für sie statthaft, ja, in dem Sinne, dass sie nicht zu den Dienstboten gehört, sondern sie steht schon eine Nummer da drüber, aber sie ist natürlich auch nicht die politische Herrscherkaste, die da eben eine Aufwartung bekommt und den großen Schritt über den Hof macht. Also da sieht man schon, hier ist ein enges Geflecht von bestimmten Regeln, das da herrscht. Und ja, du hast es auch schon gesagt, wir haben es auch mit verschiedenen Küchen hier zu tun in diesem Film. Du hast die Großküche angesprochen, das ist dann die hat doch auch eine bestimmte...
Zentralküche.
Die Zentralküche ist das, genau, das ist die Zentralküche. Also die läuft doch schon und das ist ja die Küche, die die Massenversorgung auf höchstem Niveau durchführt. Das ist jetzt irgendwie nicht wie die Küche, den DEFA-Film, den wir gesehen haben, wofür die Arbeiter gekocht wird, sondern hier wird natürlich auch schon für die gehobenen Beamten gekocht und auch mal für den Präsidenten. Aber es werden 3000 Essen, wenn ich mich richtig erinnere, pro Tag da produziert. Das ist also wirklich etwas, wo man eine große Organisation an den Tag legen muss. Und da kommt sie auch zuerst rein, da wird zuerst so durchgegangen. Und da sind auch viele Leute beschäftigt. Das ist eine Küche mit großer Betriebsamkeit. Lauter Männer, muss man auch sagen. Ja, auch hemdsärmelige Männer, sehr hemdsärmelige Köche, die da zutage kommen. Und dann gibt es ihre Privatküche. Das ist die Küche, wo explizit für den Präsidenten gekocht wird. Das ist dann ihre Position. Das ist also noch ein Tick näher an der Macht dran und noch ein Tick elitärer, exklusiver und natürlich auch kleiner. Sie hat auch ein kleineres Team. Sie hat eben nur einen Assistentkoch und dann nachher zwei weitere, die ihr so zuarbeiten und sie kommt so mit dem Kellner gut zurecht. Aber genau, das ist ein viel, viel kleineres Team. Und dann gibt es noch eine dritte Küche, das finde ich eigentlich auch nicht uninteressant, die so in der Nebenstory eine Rolle spielt, nämlich sie arbeitet ja inzwischen, der Film spielt da sogar in ihre Vergangenheit rein, sie arbeitet in der Antarktis auf einer Forschungsstation und hat da so eine Mannschaftsküche, die sie bekocht. Das hat jetzt gar nichts mehr mit der politischen Kaste Frankreichs zu tun, sondern es ist noch eine Kaste von Wissenschaftlern und Forschern und natürlich dann auch Angestellten, Arbeitern, die da in einer Ausnahmesituation am Ende der Welt, an einem Pol, arbeiten und wo sie dann auch kocht, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Und diese drei Küchen, die stehen so immer im Kontrast miteinander. Ja, und dann soll sie diese Küche für den Präsidenten kochen, der sich eine ganz besondere Küche wünscht. Nämlich eine Küche, wie seine Großmutter sie gekocht hat. Und ich muss ja sagen, das ist doch eine sehr feine Küche, die dann da als Großmutterküche auf den Tisch kommt.
Naja, in Frankreich weiß man zu essen, zu leben, zu kochen. Ich meine, viele Produkte, wir haben ja schon in unterschiedlichen Gesprächen auch herausgearbeitet, dass durchaus das ein oder andere, was heute als Luxus gilt, früher ganz normal für den Normalsterblichen zugänglich war oder sogar als arme Leuteküche galt, ja. Aber im Périgord hat man natürlich, sehr wahrscheinlich jeder hat irgendwo sein Trüffelbäumchen oder sowas, ne? Oder man hat halt irgendwo eine gestopfte Gans oder ähnliches, ja. Aber komme ich gerade nochmal zurück zu diesen zwei Küchen, ja. Also der Krieg der Küchen könnte man ja durchaus sagen. Du hast es ja richtig formuliert. Voller Männer ist diese Zentralküche, die auch ganz klar klassisch organisiert ist, was ja schon sehr militärisch ist. Jeder hat seinen Posten und Oui-Chef und dann geht's ab. Und klar, hier wird für Staatsbankette gekocht und so weiter und so fort. Die kochen natürlich perfekt, technisch perfekt. Das sind sehr wahrscheinlich auch die besten Köche, die man sich da ausgesucht hat, die dann diese Truppe da bildet. Aber es ist halt irgendwie seelenlos, ja. Und deswegen hat der Monsieur le Président da auch, glaube ich, Lust einfach auf mehr Bodenständiges, auf das, was die Großmutter noch wusste, könnte man auch sagen, oder was die Großmutter eben auch noch kochte. Und diese Männer in der Zentralküche, die sabotieren ja Hortense, wo es nur geht, verstecken Zutaten, blockieren die Bestellungen. Und es ist irgendwie so ein Boy Club, ne? Das kann man schon durchaus sagen. Ja, es ist halt immer noch so. Und das ist immer noch spannend. Ist es ja in Deutschland genauso. In den meisten Restaurants oder Sterne, wenn man jetzt mal in diesem Niveau unterwegs ist, Sterne-Restaurant, sind natürlich Küchenchefs männlich und nur ganz wenige weiblich. Und das, obwohl, haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, obwohl Frauen zu Hause überwiegend ja kochen. Und das ist irgendwo ja so ein Widerspruch. Es ist aber immer die Frage, ist denn solche Spitzen Küche muss die denn, also gut, der Film ist etwas älter, da wurde diese Spitzenküche einfach auch natürlich so toxisch dargestellt. Das hat sich natürlich auch ein bisschen verändert. Wir haben im The Menu ja auch darüber gesprochen, ist das so oder ist das nicht so. Aber ja, die ganzen Machos am Herd, die lachen sich so ein bisschen ins Fäustchen und denken, was will die da mit ihrem Zeug, was sie da kocht. Das kann ja nicht sein, aber sie werden eines Besseren belehrt und das passt ihnen natürlich nicht, ja. Und Hortense wird da auch natürlich mit Namen bedacht. Die Dubarry, die Mätresse des Königs, so wird sie dann verspottet, wenn man über sie spricht, weil man ja so ein bisschen auch denkt, naja, die muss irgendwie eine Affäre mit dem Präsidenten haben. Jedenfalls, sie kocht, wie du gesagt hast, die Gerichte der Kindheit. Ja, das, was den Präsidenten an seine Kindheit erinnert, und sie kocht und sie sagt ja auch mal, ich koche, ich dekoriere nicht, weil die Zentralküche dekoriert Teller, ja, und sie macht einfach das, was man halt gemacht hat. Es geht halt um Geschmack und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Kritik an der modernen Haute Cuisine, ja, also sie sagt hier, das Aussehen ist nicht unbedingt immer wichtig, es kommt auf den Geschmack an, weil es gibt durchaus ja auch Gerichte, die sie da kocht, die jetzt nicht sonderlich schön aussehen. Ja, sei es jetzt das Einfachste, was mir so direkt ja auch in Erinnerung geblieben ist, das Trüffelbrot. Das sieht natürlich ja nachher schon schön aus, aber eigentlich hobelt sie ja einfach nur auf ein schönes Stück Brot, das noch mit Butter beschmiert ist, einfach Trüffelscheiben. Aber es gibt ja auch ein Cassoulet oder sowas, ja. Und das ist ja einfach ein dicker, schwerer Bohnenfleisch-Eintopf, der nicht schön aussieht. Aber andere Dinge werden auch schön dekoriert, weil es ebenso gemacht worden ist. Und ja, das ist extrem spannend, wie sie da einfach auch wieder das schafft, was der Präsident sich da auch wünscht und er auch immer wieder begeistert ist, selbst als dann mal bei einem Treffen die Familie zusammenkommt und er da sagt, ja, also das ist genau so, wie wir das immer gegessen haben. Und ja, ich habe es gesagt, also so, sie kocht Essen aus seiner verlorenen Kindheit. So könnte man das auch vielleicht sehen.
Ja, ich bin irritiert gewesen, als ich den Präsidenten in dem Film kennengelernt habe. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstmal bin ich politisch irritiert gewesen, weil dieser Präsident, den wir da kennenlernen, wirklich gar keine Machtgespräche führt oder eigentlich so ein verkappter Kulinariker ist, ein heimlicher Gastrosoph. Das scheint irgendwie das zentrale Thema für ihn zu sein. Also er betont das auch in dem Gespräch mit Hortense, wie wichtig ihm das ist und dass er das eigentlich am liebsten machen würde, über Essen und Trinken, über Kochen sprechen. Und dann habe ich mir so gedacht, das kann ja auch noch sein. Also wir alle sind vielleicht in dem Moment, wo wir unsere Leidenschaft zum Beruf machen, zum Job machen, also vielleicht Wissenschaft oder Unternehmertum, in dem Moment wird das eben zu einem Job, etwas, was dauernd präsent ist. Und der Präsident hat vielleicht die Politik zu seinem Job gemacht und dann macht man eben gerne seine Hobbys lieber, aber die kann man halt nicht darauf machen. Gut, dann möchte der Präsident lieber über das Essen sprechen. Aber dann will er ja eine Küche haben, wie seine Großmutter sie gekocht hat. Und er möchte eine Küche ohne Firlefanz haben. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, also wenn er über seine Großmutter spricht, dann ist das ja aus einer Zeit, das muss ja im 19. Jahrhundert in der Mitte gewesen sein, denn er selber ist schon im Großvateralter in diesem Film. Es ist also die Großmutter des Großvaters, über die wir da sprechen, über deren Küche. Und dann zitiert er einen Koch bezüglich eines Kochbuchs, das er so gerne gelesen hat als kleiner Junge. Und zwar Edouard Nignon, Nick Non geschrieben. Ich kannte den nicht. Ich habe den mal gegoogelt, weil er da ja auch zitiert aus diesem Buch und sich da so dran erinnert. Und dann kam heraus, dass dieser Edouard Nignon keineswegs so ein Landkoch gewesen ist, der für Hausfrauen im 19. Jahrhundert Bücher geschrieben hat, sondern das ist jemand gewesen, der hat für den russischen Zar gekocht, für den österreichischen Kaiser und er gilt als Visionär und als Gründervater der modernen Küche. Und da war ich dann doch überrascht. Also dann ist da ja eben schon so ein fortschrittlicher Gedanke mit drin gewesen und vor allen Dingen ja auch ein elitärer Gedanke, also es geht hier schon um große Küche. Und wenn ich mir dann im Laufe des Films auch anschaue, wie diese Großmutterküche, diese Küche ohne Firlefanz hergestellt wird, dann ist das doch eine extrem aufwendige Küche. Also Es werden Zutaten aus allen möglichen Ecken des Marktes herausgesucht. Sie werden von ausgewählten Händlern zusammengesucht. Es muss sehr lange geplant werden. Es gibt natürlich auch Gerichte, an denen filigran gearbeitet wird. Es steckt also aus meiner Perspektive sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand, sehr viel Produktqualität da drin. Und das ist also dann doch keine einfache Landküche, sondern es ist eine Küche, die man eben als Erinnerungsküche in Szene setzt. Und es ist letztlich dann doch eine sehr großbürgerliche Küche, also eine Art Erinnerungsküche. Es ist eine Küche, die Frankreich vielleicht als seine Küche gerne erinnern möchte und gerne als seine Kultur, als sein Erbe pflegen möchte. Das ist auch alles mit Berechtigung ausgestattet. Aber letztendlich, aus meiner Perspektive, war es dann doch keine einfache Landküche. Es hatte jetzt irgendwie nichts damit zu tun, was wir bei den Kohlköpfen von Louis de Funès gesehen haben. Es hatte auch wenig damit zu tun, was wir so bei diesem Film über die jungen Leute mit der Käseverkostung gesehen haben über Frankreich. Es ist eben ja eine vielleicht bodenständige, auch in einem Land verwurzelte Küche, auch keine mit übermäßigem Schnörkel, aber es ist doch eine, wo Einfachheit als kulturelle Hochleistung hergestellt werden muss.
Ja, aber das ist, denke ich, typisch für Frankreich. Ja, sie haben gute Produkte, sie stehen auch zu dem, was das Terroir hergibt, wenn man diesen Begriff bemühen möchte, quasi Terroirküche. Wir arbeiten mit den besten Zutaten aus der Heimat, aus der Region und kreieren hier ein klassisches Gericht, dass man vielleicht dann irgendwo im 17., 18. Jahrhundert gegessen hat und versuchen das dann auch noch weiterzuentwickeln in bestimmte Richtungen, machen es vielleicht ein bisschen moderner, ja, aber trotzdem sehr klassisch. Und das sieht man ja auch dabei. Es schmeckt ihm alles wunderbar, aber so sein erster oder so der Hochgenuss, den man ihm ansieht, ist halt tatsächlich in der Situation, wo sie alleine in der Küche sitzen und ja, dieses erwähnte Trüffelbrot essen. Der erste Trüffel der Saison ist immer was ganz Besonderes. Das kann man sehr wahrscheinlich, wie gesagt, auch nur nachvollziehen, wenn man im Périgord groß geworden ist und die Großmutter sehr wahrscheinlich irgendwo ein kleines Trüffelbäumchen hatte, ja, und da auch immer irgendwo ein Trüffelknöllchen unter der Erde wuchs. Also von daher hat ihn das am meisten abgeholt, weil das war so ein ganz besonderer Moment und das war ja eigentlich gute Zutaten, aber Einfachheit. Ja, jetzt will mir sagen, Trüffel dekadent, aber setzen wir uns einfach in die Region, ja, da ist der Trüffel nicht im Überfluss vorhanden, aber wie gesagt, sicherlich hat da jeder die Möglichkeit, irgendwo privat auch an einen Trüffel ranzukommen, ohne dass er ihn einkaufen muss. Jetzt würde ich das Trüffelbrot im Périgord mit dem Schnittlauchbrot in Deutschland gleichsetzen wollen. Schnittlauch wächst dann auch bei jedem Garten, dann hat man ein gutes Sauerteigbrot, eine richtige geschlagene Butter und dann einfach etwas Salz oder eben Schnittlauch drauf. Und schon ist das etwas, was total befriedigend sein kann. Und in dem Fall ist das eben dieses Trüffelbrot, was ihn da so abholt. Alles andere begeistert ihn natürlich auch und alle anderen sind auch glücklich und beseelt. Das sieht man ja auch während des Films. Sie wird ja dann auch angesprochen oder geht dann auch auf Menschen zu, die sich bedanken, ja herrlich, was sie da wieder gekocht haben und so weiter und so fort. Also sie wird ja auch durch das Kochen wird sie eine angesehene Person im Élysée-Palast und das eben ja auch nicht immer gern gesehen, ja, weil da gibt's natürlich, ich habe es ja eingangs auch gesagt, dieses politische Parkett, gibt's viele Fettnäpfchen, passend ja auch zur Küche, wo man reintreten kann, wo man ausrutschen kann und da ist es nicht gern gesehen, wenn plötzlich am Hofe, wie du das auch eben so schön beschrieben hast, am Hofe irgendwie ein Günstling plötzlich nach oben emporsteigt in der Gunst des Königs, in der Gunst des Präsidenten und dann andere, die vorher eben diese Rolle gespielt haben, plötzlich die zweite Geige spielen müssen. Das sieht man in der Küche, das sieht man aber auch beim, würde ich sagen, das ist der Chef des Élysée-Palastes, ja, vielleicht könnte man das gleichsetzen mit dem Chef des Protokolls oder der Chef der Staatskanzlei, wenn man in unseren Landesregierungen denkt. Und der findet das natürlich auch nicht so toll, dass plötzlich der Präsident an ihm vorbei Dinge bespricht und klärt und er weiß gar nicht, was Sache ist. Vor allem, wie du ja auch gesagt hast, aus allen Teilen des Périgords oder aus allen Teilen des Landes werden spezielle Zutaten geliefert, die Hortense da organisiert, weil sie da auch ein super Netzwerk hat. Und ja, das versteht er gar nicht. Wie kann der jetzt hier zustimmen? Das muss doch einfach über den Zentraleinkauf geregelt werden. Das führt ja nachher, als dieser Chef da ausgetauscht wird, auch zu Unstimmigkeiten, ne? Preis und Qualität und der Pfennigfuchser, der dann da das Zepter schwingt. Ich glaube, das sind so die einzigsten politischen Schwingungen, die man mitbekommt. Ich glaube, es gab dort irgendwo während des Films eine politische Verschiebung. Das heißt also, dass plötzlich der Präsident andere Partei hatte als die Abgeordneten oder auch vielleicht manche Bedienstete, die dann ausgetauscht wurden. So kam es auch, glaube ich, zu diesem Wechsel. Und das führt natürlich dazu, dass man da vielleicht auch mal klarer hinschaut, was macht denn hier diese Privatköchin des Präsidenten. Uiuiui, Zugfahrten, ja, das geht halt nur so, dass der da frisch einsammelt, sich in den Zug setzt und dann die Pilze nach Paris fährt und ähnliches. Aber das ist natürlich, ja, Qualität hat ihren Preis und sie kocht eben, das ist eine Produktküche. Man könnte das auch sagen, das, was viele andere Restaurants ja auch mittlerweile machen, eine regionale Produktküche macht sie eben im Élysée-Palast mit all dem, was dazugehört. Und wie gesagt, das stößt natürlich dem einen oder anderen da auch etwas bitter auf.
Du hast jetzt schon ein paar Mal auf diese Trüffelszene angespielt, deswegen steige ich jetzt da nochmal ein, weil ich diese Szene auch wirklich schön finde. Ich fand sie auch bezeichnend, auch weil sie eine Symbolik hatte, wo Politik und Küche sich gegenseitig zum Vorschein bringen. Und zwar ist das eine Szene, wo der Präsident des Nachts in die Küche hinabsteigt. Also er verlässt sozusagen seinen herausgehobenen Posten und geht so in die Niederungen hinein der werktätigen Klasse. Und gleichzeitig geht es um Trüffel. Also ich musste, ohne jetzt den französischen Präsidenten beleidigen zu wollen, geradezu an ein Trüffelschwein denken, das ihm die Trüffel aus der Erde rausholt, ja, also von unten hervorbringt, und dann die da genüsslich verzehrt mit ihr zusammen. Ist übrigens ein ziemlich paradoxes Essen aus meiner Perspektive, dieses Trüffelverzehr. Also klar, es mag sein, dass es früher irgendwie Trüffel nicht nur als reiche Leute Essen gegeben hat, sondern dass das irgendwie was Alltäglicheres gewesen war. Aber heutzutage ist der Trüffel natürlich ein besonderes Produkt, das eben hervorgebracht werden muss, das gesucht werden muss, das eben auch einen bestimmten Machung von draußen, und gleichzeitig ist der mit ihr zusammen. Das ist also eine sehr schöne Szene, Verlast gibt, und das ist mir auch aufgefallen, und ich habe das für mich so nach verschiedenen Systemlogiken versucht zu sortieren. Also man sieht irgendwie die Küche von Hortense, die kocht wirklich für den Geschmack, ja, also da geht es um ein schönes, wohlschmeckendes, appetitliches Essen. Um Genuss geht es im Grunde genommen. Also da zählt immer so die Frage, ist das genussvoll oder ist es nicht genussvoll? Auch wenn die eben darauf warten in der Küche, wie hat der Präsident auf das Essen reagiert, das man ihm da serviert hat, dann wird eben darauf gewartet und gehofft, dass er eben Genuss gezeigt hat, dass er es gegessen hat, mit Freude gegessen hat. Und dann gibt es die Bürokratie zum Beispiel, die will, dass das nach Verwaltungsregeln beobachtet wird, das Essen. Für die ist es gar nicht so wichtig, ob das irgendwie besonders gut schmeckt oder ob das genussvoll ist, sondern die wollen wissen, passt das zum Protokoll? Ist das bezahlbar? Ist das ein Essen, das hier hinpasst? Dann gibt es einen weiteren ganz wichtigen Mitspieler, ein weiteres System, das sich da sozusagen an den Tisch begibt. Das ist ja dann die Medizin. Auf einmal spielt die Gesundheit des Präsidenten eine Rolle. Und dann wird sie da zum Gespräch zitiert und dann heißt es, sie darf das nicht mehr kochen und dieses nicht mehr kochen. Sie soll bitte keine Soße benutzen. Sie sagt dann noch, ja, aber diese Soße ist gar nicht ungesund, die ist gar nicht so fettig. Ja, aber sie soll trotzdem bitte keine Soße benutzen. Der Präsident wird da auf Diät gesetzt. Die Medizin interessiert sich weder für das Protokoll, sie interessiert sich nicht für den Geschmack, sie interessiert sich dafür, ob das eben gesund ist. Drei verschiedene Systeme schauen sich einen Teller an und sehen ganz unterschiedliche Sachen da drin. Die einen sehen Genuss oder Nicht-Genuss, die einen sehen Gesundheit oder Krankheit, die anderen sehen Erfüllung des Protokolls oder Protokollverletzung. Und das kommt in diesem Film eben auch sehr schön raus. Und ich finde, das ist fast die schönste so Geschichte in diesem Film, dass Hortense eigentlich gegen diese anderen beiden Systemlogiken ankämpft. Und wir stehen ja hier so ein bisschen auf der Seite der Kulinaristik. Wir sympathisieren, denke ich, mit Hortense. Ja, also dass sie sich da irgendwie beweist, dass sie sich immer mal wieder durchsetzt. Es gibt ja auch die schöne Szene, da will der Präsident da waren die Mediziner schon längst da. Er will dann Austern essen und dann bereitet sie ihm die zu und dann sagt sie aber, ja, aber da muss hier noch irgendwie was dazu. Das ist jetzt irgendwie nicht besonders gesund, aber das isst man nun mal damit. Man kann Austern nicht ohne das essen. Und da unterläuft sie dann eigentlich die Vorgaben, die sie wieder hat. Und ja, solche Dinge tauchen immer wieder auf. Und ich finde, diese Auseinandersetzung mit der Bürokratie und mit dem medizinischen Regime, die ist eigentlich noch wichtiger für Ortez und die Kulinaristik als die Konkurrenz mit der Großküche. Stimmt, es gibt diese Konkurrenz. Die Großküche fühlt sich natürlich angegriffen von der Privatküche von Ortez, weil Ortez einen noch näheren Zugang zum Präsidenten hat. Sie ist wirklich diejenige, die ja den Körper des Präsidenten füttert, die ihn ja mit Freude, mit Genuss versorgt, die dadurch ein sehr intimes Verhältnis zum Präsidenten hat. Das ist also auch eine besondere Machtstellung, die sie da einnimmt, auch in dem ganzen Palastgefüge eine sehr besondere Einstellung. Und da fühlen sich die anderen, finde ich, auch mit einer gewissen Berechtigung zurückgesetzt. Es ist auch nicht ihre Funktion, das zu machen, es ist ihre Position, aber klar, man kriegt so vor die Nase gehalten, man steht eben nicht so nah am Präsidenten. Und dann kommt es zu diesen Reibereien. Ich fand aber zum Beispiel auch den Chef der Zentralküche und auch sein Team nicht ausschließlich als unangenehme, negative Zeitgenossen dargestellt. Das sind eben auch Menschen und wir haben das in diesem Podcast auch immer wieder thematisiert, auch in dem letzten Film, The Menu, so was das für eine stressige Situation ist. Sie sollen da 3000 Essen am Tag produzieren. Also wenn man solche Essen in dieser Masse produzieren soll, also relativ hohes Niveau und Massenessen auch noch, so das ist eben an sich schon eine toxische Situation. So das ist also aus meiner Perspektive eine normale Reaktion darauf, auch in einer bestimmten Art und Weise, heutzutage sagt man ja eben toxisch, darauf zu reagieren oder sich da einzurichten. Das können eben Feinheiten, Gefühle keine Rolle spielen. Also wer glaubt, man kann in so einer Großküche auf dem Niveau die gleichen Zärtlichkeiten und vorsichtigen Umgangsformen erwarten wie in einer kleinen privaten Trattoria, der lebt in der idealisierten Welt. Also das ist aus meiner Sicht kaum oder gar nicht zu realisieren. Und es gibt natürlich diese Konkurrenz, aber es ist eben eine, die dem System entspricht. Und sie selber, Ortez ist ja auch niemand, der jedes Wort auf die Waagschale legt. Also sie hat ja selber auch so Emotionen, das fand ich auch total sympathisch. Sie kann auch selber laut werden, sie kann auch aggressiv werden. Einmal staucht sie auch den Chef der Zentralküche ungerechtfertigt, ohne nachzufragen, zusammen. Alle wundern sich, was ist denn die gefahren in diese Furie. Ja, da kommt jetzt diese Frau rein und schreit da rum oder schimpft da wie so ein wild gewordener Vogel. Ja, weil ihr Assistenzkoch sich nicht getraut hat, die anderen anzusprechen und da eine Unwahrheit sagt. Also das sind halt diese Rangeleien. Aber das ist eigentlich nicht die große Konkurrenz für Ortez, sondern die große Konkurrenz ist eigentlich Bürokratie oder Medizin. Und sie selber steht auch unter permanentem Druck, kochen zu müssen. Das ist ja dann, auch wenn man den Film so weiterschaut, zum Ende hin, ein Thema, dass sie natürlich mit Leidenschaft kocht. Sie kocht auch sehr gut, sie kocht auf sehr hohem Niveau, mit großer theoretischer Reflexion. Aber für sie wird eben auch diese Leidenschaft zum Beruf, zur Pflicht und dann auch zum Stress. Also sie muss dann in einer der letzten Kochszenen im Élysée-Palast in kürzester Zeit da irgendwie 30 Spezialessen produzieren, obwohl sie körperlich und psychisch völlig erschöpft ist und eigentlich nur schlafen will. Da wird sie zu Hause rausgeklingelt und sie soll jetzt da auftreten. Und da sieht man eben dann doch wieder, und da fand ich dann auch, dass ich den Film unbewusst durch meine Unkenntnis eigentlich ganz passend zu diesem Menü ausgewählt habe. Man sieht eben auch hier wieder, Küchenarbeit ist zwar Leidenschaft und man kann auf sehr hohem Niveau das betreiben und sogar vielleicht so eine Art von Küchengenie sein. Sie ist vielleicht mehr Genie als der Chef der Zentralküche. Aber irgendwann gerät man dann doch in so eine Maschinerie rein und landet in für einen selber sehr brenzligen Situationen, wo man Entscheidungen über sein Leben und seine Karriere und seine Küchenpraxis treffen muss.
Ja, sie wird aufgerieben in den verschiedenen Situationen, ja, sei es jetzt mit dem sparsamen Finanzprüfer oder Chef, mit den Ärzten, aber auch natürlich mit der Zentralküche. Und natürlich kann man sich auch die Frage stellen, verliert das Leben seinen Sinn, wenn man dem französischen Präsidenten den Käse verbietet? Das ist ja schon irgendwie so wirklich so die Frage nach dem Sinn des Lebens, denke ich, ne? Weil ein Käsegang in Frankreich einfach immer noch dazugehört, bevor es dann zum Dessert geht. Und ja, Käse soll er ja überhaupt gar nicht mehr essen. Ja, die Situation, als sie dazu im Zusammenbruch oder dem Zusammenbruch nahe ist, da ist der Chef der Zentralküche abgeordnet mit dem Präsidenten zu verreisen. Und dann muss sie sich halt um diese Dinge kümmern, ohne dieses große Team, was sonst eigentlich halt die Zentralküche macht. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, ist sie da vielleicht in irgendwelche politische Mühlen geraten? Und man macht ihr das Leben so madig wie möglich, dass sie geht. Und das ist ja letzten Endes dann auch tatsächlich ihr Schritt, ja, zu sagen, ihr könnt mich mal, ich höre hier auf und gehe dann eben, du hast es ja auch schon erwähnt, in die Antarktis, in diese dritte Küche. Ja, und das ist tatsächlich, da schließt sich der Kreis zur wahren Begebenheit. Die echte Köchin, die ich eingangs erwähnt habe, diese Danielle, die geht tatsächlich auch auf diese französische Forschungsstation und kocht dort für 30 Forscher und Techniker, ohne großartig frische Produkte, ohne Luxus, eben nur das, was es dort gibt. Klar, hier im Film kommt schon auch nochmal was Gutes eingeflogen, eingefahren, aber sie hat dort halt im Endeffekt tatsächlich ohne frische Zutaten bei minus 30 Grad gekocht und das sieht man ja da auch, sie bekommt da auch plötzlich irgendwo nochmal die Lust, die Leidenschaft, die ihr da verloren gegangen ist in den letzten Zügen ihres Engagements im Élysée-Palast. Sie kocht einfach wieder für Menschen, die dankbar sind, dass sie da kocht, was sie da auch kocht, weil sie sich natürlich Mühe gibt und weil sie so ein wärmendes Gericht, sowohl was die Temperatur angeht, aber was auch den Geschmack angeht. Und das bringt sie dort auf den Tisch oder auf die Tische und auch ein bisschen Benimmschule, dass dort auch alles so ein bisschen geregelt dazu geht. Man räumt ab und man sagt Danke, sehr wahrscheinlich hat man das vorher nicht unbedingt gemacht oder wie auch immer. Jedenfalls bringt sie da auch ja ein bisschen was mit außerhalb des Essens. Und ja, sie entwickelt sich dort wieder zurück zu jemand, der glücklich ist, der plötzlich auch wieder die Ideen hat, die sie eigentlich verfolgt, wo sie sagt, ja, sie wünscht sich eigentlich nichts Sehnlicheres als, glaub, dann ist es in Neuseeland, dann eine Trüffelplantage dort irgendwie hinzubauen und das Geld, was sie jetzt durch diesen Job in der Antarktis verdient, das reicht ihr dann auch wunderbar, um das dann umzusetzen. Aber wie gesagt, da wird sie wieder Mensch, würde ich einfach so sagen, auch wenn es die härteste Schule ist, sehr wahrscheinlich dort zu kochen mit dem, was man nur hat und letzten Endes Menschen damit dann auch ein Stück glücklicher macht. Aber das ist auch vielleicht im tiefsten Sinn und die tiefste Wahrheit der Kulinarik, Menschen mit dem, was man da, auch wenn es so einfach eine Suppe ist oder was, glücklich macht und ja, glückliche Menschen zaubert durch das, was gekocht wird.
Auf jeden Fall, da würde ich dir voll zustimmen und das war auch meine Interpretation, dass sie da am Ende, dadurch, dass sie da in diese Antarktis-Küche geht, wieder Mensch wird und dann zwar weiterhin auf einem guten, soliden Niveau kocht, aber eben auch eins, dass sie nicht verbrennt. Und ich fand es super, dass du jetzt gesagt hast, sie bringt auch so ein bisschen Manieren bei. Ja, genau, sie führt so ein bisschen Protokoll ein, aber nicht so sehr, dass es so starr wird und so übergreifend. Ich will nicht übergriffig sagen, ich sage extra übergreifend, wie im Élysée-Palast. Und am Ende gibt es so eine schöne Szene auf dieser Mannschaftsküche, beim Mannschaftsessen, wo sie ihre Abschiedsrede hält. Und dann hat sie die Torte auf den Tisch gestellt und sie sagt das so, was sie erzählen möchte, spricht sich nochmal so aus. Und dann kommt aber auch der Punkt, jetzt sollen sie aber auch essen, die anderen. Sie hört jetzt auf mit ihrer Rede, weil sie sieht schon, dass der ein oder andere bereits nascht. Und das fand ich irgendwie eine schöne Symbolik. Also klar, die meisten wissen, man soll warten, bis der andere ausgesprochen hat, aber das Essen sieht hier für manche so verlockend aus, dass er schon mal nascht. Und dann wird er zwar auch angeguckt, aber alle lachen so miteinander und der schämt sich so ein bisschen, aber auch nicht so sehr, dass er jetzt aus der Mannschaftsküche exkludiert wird, rausgeschmissen wird oder sich selber zurückziehen würde, sondern es ist einfach wieder Essen als gemeinsames Mahl, was wir ja zum Beispiel bei The Menu nicht erleben durften. Das ist dazu wieder kommt, sondern hier haben wir eine Küche, die nicht eskaliert am Ende, sondern wir haben eine, wo man auf gutem, soliden Niveau kocht, mit einem Protokoll, das den anderen nicht verschreckt, sondern somit einbindet, auch weil Manieren manchmal dazu dienen, dass man eben nicht allzu sehr gestört wird mit der Natürlichkeit des anderen, des Gegenüber, aber auch nicht so, dass man ja völlig sein Menschsein im Protokoll verliert, fand ich. Also auch wie du das jetzt auch nochmal beschrieben hast, genauso. Eine Sache noch, was ich an dem Film auch sehr schön fand, war ja, das hast du auch am Anfang schon mal gesagt, dass ja über Kochbücher immer wieder gesprochen wird. Also Kochbücher spielen eine wichtige Rolle in dem Film. Jetzt nicht irgendwie zentral, aber immer wieder wird auf Literatur zurückgegriffen. Am Anfang, sie ist ja auch, das zeichnet sie übrigens auch von denen, der Zentralküche im Gegensatz aus. Sie ist jemand, der beim ersten gemeinsam Essen mit den anderen gleich so darauf verweist, dass sie irgendwie hier oder da in irgendeinem Journal, glaube ich, gestanden hat und dann sagt, das haben sie bestimmt gelesen oder sagen die von der Zentralküche. Und das zeigt auch nochmal diese Arbeitssituation in der Zentralküche. Haben wir natürlich nicht gelesen, so wir arbeiten rund um die Uhr, hier hat keiner Zeit zum Lesen. Also sowas, so ein Luxus. Das ist Luxus, das sagen sie. Das fand ich super, weil das ist auch das, was ich meinen Studenten in der Uni immer wieder sage. Die sollen die Zeit beim Studium nutzen, um zu lesen. So viel Zeit zum Lesen hat man nie wieder. Lesen können ist ein Luxus. Und nachher muss man arbeiten, da kommt man nicht mehr dazu, schon gar nicht irgendwie so frei zu lesen. Und da wird das zum ersten Mal thematisiert, dann thematisiert der Präsident das Kochbuch, das er so gern gelesen hat. Und nachher hat sie auch nochmal so ein altes Kochbuch in der Hand und sie sucht dann ein Rezept raus. Und dann kommt ja aber irgendwie raus, das Rezept ist falsch da drin. Finde ich auch eine super Pointe, dass mal thematisiert wird, dass diese Rezepte, nur weil sie aufgeschrieben sind, natürlich nicht von Gott, wie die 10 Gebote, da niedergeschrieben worden sind, sondern die können ja auch mal falsch aufgeschrieben sein. Vielleicht sind sie sogar absichtlich nicht perfekt aufgeschrieben, weil der Koch sein Geheimnis hüten will. Das war eine Anleitung, ja, aber nur der wirklich Eingeweihte weiß, das zu modifizieren oder zu perfektionieren. Und dann müssen sie ja richtig Energie aufwenden, um das perfekte Essen da rauszufiltern. Also hat mich immer wieder gefreut an diesem Film, dass auch nochmal in Kochbücher geguckt wird, weil ich selber auch gerne ab und an mal in ein Kochbuch reinschaue, auch gerne in solche Grundkochbücher aus den 80er Jahren, die heutzutage gar nicht mehr gekauft werden, weil all sowas so im Internet steht. Aber manchmal findet man da schöne Anregungen drin. Also auch ich als Amateur, und ich habe mir bei dem Film vorgestellt, sogar die Spitzengastronomen finden da manchmal noch eine Inspiration. Findest du auch manchmal Inspirationen noch in Kochbüchern?
Ja, ja. Selbstverständlich. Also besondere Kochbücher kaufe ich mir auch. Klar, sucht man auch viel. Oder man kann natürlich auch mittlerweile mit KI Rezepte kochen oder mit dem Thermomix mit Cookidoo. Aber letzten Endes sind Kochbücher, wenn sie besonders sind, schon was Schönes auch durchzublättern. Ja, weil es ja meistens auch was Opulentes hat, wenn man da so einen schönen arrangierten Teller sieht. Ja, und von daher tauche ich da auch gerne mal in Kochbücher ab. Ja, wir waren jetzt auch schon so ein bisschen beim Fazit ziehen. Da würde ich einfach mal mit meinem Fazit starten und du kannst dich ja dann auch nochmal einklinken. Ich versuche es ja immer so ein bisschen dann auch länderspezifisch vielleicht zusammenzufassen. In dem Fall vergleiche ich jetzt mal die Köchin und der Präsident mit einem sich in der Reife befindenden Camembert. Der braucht erstmal so ein bisschen, bis er seinen vollen Geschmack entfaltet, wie ich finde. Aber dann macht es einfach auch Spaß, ihn anzuschauen. Das heißt, am Anfang fand ich ihn schon so ein bisschen ja zäh und noch nicht so reif. Gut, ich mag einen Camembert auch, wenn er etwas wegläuft. Von daher dauert das auch ein bisschen vielleicht dann bei mir. Aber genauso sah ich den, weil er ja irgendwie teilweise erstmal leise startet, aber dann auch immer so diese Kritik unterschwellig transportiert, sowohl wenn man so verkopft an Dinge rangeht, sei es jetzt in dieser Zentralküche, sei es aber auch im Bereich Qualität und Sparsamkeit. Ja, manche Dinge kosten einfach und gute Zutaten von Produzenten, die fair bezahlt werden für das, was sie da liefern, das ist, finde ich, immer ein großes Thema. Das war ein Thema, der Film ist ja schon ein paar Jahre alt und es ist immer noch ein Thema, dass einfach gute Zutaten Geld kosten. So, und das auch sich nachher auf den Geschmack auswirkt. Und das sieht man hier natürlich wunderbar. Und diese Köchin wird wunderbar gespielt von Katrin Froth, weil sie einfach das so mit einer Sturheit, aber auch trotzdem mit einer Würde meistert bis zum Ende, wo sie dann einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Und sie weigert sich ja einfach, da auch Kompromisse einzugehen. Und das finde ich eben so, wenn der Präsident das so will, dann wird das auch so gemacht. Egal, ob die Ärzte oder der Finanzschreck im Dreieck springen. Sie macht das. Egal. Fertig. Ja. Und das, finde ich, zeigt der Film letzten Endes so als, ja, zusammenfassend zeigt er, dass die wahre Magie des Kochens nicht unbedingt immer in der perfekten Präsentation liegt, sondern eben, ich habe es ja gerade auch ausführlich erwähnt, in der Seele der Zutaten, ja, in der Qualität der Zutaten und auch einfach mit der Leidenschaft. Und da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen und das ist für mich immer essentiell, die gewisse Liebe, die gewisse Leidenschaft, die da in die Zubereitung mit einfließt. Und es ist eigentlich auch schön zu sehen, dass Hortense da fliehen muss, um letzten Endes sich diese Leidenschaft, diese Liebe zum Produkt, zu den Produkten und zum Kochen nicht ganz zu verlieren, sondern wiederzufinden und wieder in ihren Vordergrund zu bringen. Und das kann man ihr eigentlich auch gar nicht verdenken, dass sie sagt, ich gehe lieber dort in die Antarktis, wo es ehrlicher zugeht, als im Élysée-Palast. Und so kriegt der Film von mir 2,5 von 4 Gängen, weil er nett anzusehen ist. Er zeigt eben nicht irgendwie das wahre Bild im Élysée-Palast, sondern vielleicht so, wie jeder Franzose sich das vorstellt, wie man als Gott in Frankreich lebt.
Das hast du wunderbar gesagt, Johannes, und ich kann dem eigentlich erstmal nur zustimmen. Mein Fazit setzt dann vielleicht einfach nur nochmal anderen Schwerpunkt. Ich würde sagen, Die Köchin und der Präsident ist zunächst einmal ein Film, der große Lust am Essen hat. Er spricht über Speisen, als seien sie nicht bloß Gerichte, sondern kleine kulturelle Ereignisse. Produkte werden gewürdigt, Kochbücher und Rezepte werden zitiert und gelesen. Und wenn Hortense beim Kochen ihre Rezepte vor sich her sagt, das macht sie ja immer wieder, dass sie beim Kochen darüber spricht, dann wirkt das fast wie eine kleine kulinarische Liturgie. Kochen ist in diesem Film also nicht nur Handwerk, sondern verbindet sehr unterschiedliche Elemente miteinander. Erinnerungen, Literatur, Produktwissen, Technik und Erzählung. Für mich als Ernährungssoziologe ist der Film auch deswegen interessant, weil da mehr drinsteckt, als seine freundliche Oberfläche zunächst vermuten lässt. Denn er erzählt nicht einfach von einer Köchin, die dem Präsidenten gutes Essen zubereitet. Er erzählt davon, wie Essen in verschiedenen sozialen Räumen jeweils eine andere Bedeutung bekommt. Da gibt es die Privatküche des Präsidenten, da wird die Nähe zur Macht in Szene gesetzt. Dann gibt es die Zentralküche des Élysée, das ist eine Bühne der Organisation, der Menge, der Budgets und der professionellen Routine. Und dann haben wir noch diese dritte Küche, die Mannschaftsküche in Antarktis, und das ist eine Bühne der Gemeinschaft, des Durchhaltens und auch der sozialen Wärme. Wir sehen anhand dieser drei Küchen und anhand einer Tätigkeit, nämlich des Kochens, dass das Kulinarische in unterschiedlichen Räumen völlig unterschiedliche Funktionen erfüllen kann. Besonders spannend fand ich den Widerspruch zwischen der behaupteten Einfachheit und dem tatsächlichen Aufwand der Privatküche. Das bleibt für mich bestehen. Also der Präsident wünscht sich aus meiner Perspektive angeblich eine einfache französische Küche, eine Küche wie bei der Großmutter. Aber dann stellt man sich, oder ich habe mir die Frage dann doch immer wieder gestellt bei diesem Film, was heißt hier einfach? Also diese Großmutterküche, das war für mich keine schlichte Alltagsküche, sondern eine hochverfeinerte, eine belesene, eine großbürgerlich geadelte Erinnerungsküche. Wenn der Präsident über alte Kochbücher und Autoren wie Edouard Nihon spricht, dann befinden wir uns nicht in dieser bäuerlichen Suppenküche wie bei Louis und seinen ausländischen Kohlköpfen, sondern wir befinden uns in einer kulinarischen Kultur, die ihre Einfachheit auch sorgfältig zu inszenieren weiß, weil sie einfach auch sehr voraussetzungsreich ist. Sie braucht beste Produkte, Zeit, Recherche, Personal, Können und einen Apparat, der sie überhaupt ermöglicht. Der eigentliche Gegner der genussvollen Küche ist in diesem Film nicht einfach die Zentralküche. Deren Chef ist kein bloßer Banause, sondern jemand, der unter den Bedingungen der Großorganisation kocht. Der eigentliche Konflikt entsteht zwischen verschiedenen Systemlogiken. Die Küche, die fragt, ist das Gericht gelungen? Ist es stimmig? Hat es Geschmack? Auf der anderen Seite, wir hatten die Medizin. Da wird gefragt, ist es gesund? Ist es bekömmlich? Ist es vielleicht riskant? Und dann haben wir die Bürokratie, die fragt, ist das überhaupt bezahlbar und kontrollierbar? Von mir bei der Auswahl des Films aus Unkenntnis unbeabsichtigt, passte aber nun doch ganz gut als Kontrapunkt zum Film unserer letzten Besprechung, nämlich zu The Menu. Auch dort geht es um regionale Zutaten, um Geschichten und Bedeutung und den verzweifelten Wunsch eines Kochs verstanden zu werden. Ja, das war auch Slowiks Bestreben die ganze Zeit. Aber es gab und gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Slowik in The Menu zerstört am Ende die Welt, in der er lebt. Hortense dagegen steigt aus. Und das ist etwas Besonderes. Ja, sie steht unter Druck und sie hat diese Leidenschaft, aber diese Leidenschaft, die wird zum Job, zur Pflicht und zur permanenten Verfügbarkeit. Aber sie nimmt ihre Kunst ernst, aber sie opfert sich ihr nicht vollständig. Und da sieht man, dass die Köchin und der Präsident am Ende klüger ist, als man zunächst denkt, so als Film. Der Film ist appetitlich, manchmal auch etwas zu süß, vor allem in dieser idealisierten Darstellung des Präsidenten. Der Film hat für mich neben dem Präsidenten noch einige andere kleinere Schwächen. Er streift die wirklich harten Themen, Klasse, Arbeit, höfische Macht und Bürokratie zwar, aber er zieht sich dann oft in so eine Wohligkeit zurück. Der Präsident ist in diesem Film kein Politiker. Manchmal bekommt man mehr Trüffelduft als Herrschaftsanalyse. Ist auch mal ganz schön, ist aber dann tatsächlich eine wohlige Geschichte. Aber es gibt eine, wie ich finde, starke kulinarische Botschaft des Films. Hortense kocht nicht einfach für den Präsidenten. Sie kocht gegen die Entzauberung des Essens an. Gegen die Bürokratie, gegen die Diätetik, gegen die bloße Versorgung, aber auch gegen die eigene Vereinnahmung durch das System Küche. Ihr Ausstieg ist deshalb keine Niederlage, es ist eine Form von Souveränität. Während andere im Apparat bleiben und daran zugrunde gehen, nimmt sie ihre Küche mit nicht als Amt, sondern sie nimmt sie als Können mit. Und vielleicht ist genau das die eigentliche Freiheit dieses Films, dass ein gutes Gericht mehr sein kann als Dienstleistung, aber weniger sein muss als eine Religion. Ich fand es gut, dass ich den Film gesehen habe. Hat, wie gesagt, einige Schwächen, aber auch viele Stärken. Ich finde deine Bewertung von 2,5 Punkten genau richtig. Ich würde ihm auch 2,5 Punkte geben und bedanke mich nochmal bei dir für dieses gute Gespräch, weil mir das Gespräch auch nochmal einige Punkte ja deutlicher gemacht hat und wieder mal sehr fruchtbar gewesen ist in Bezug auf die Filmanalyse. Jetzt bin ich aber nochmal gespannt zum Abschluss, was wir denn nächste Woche gucken werden und ob es so wohlig bleibt oder ob ich mir wieder Baldrian Tropfen in meinen Champagner machen muss.
In deinen Champagner vor allem.
Ja.
Das sieht man das. Ja, so sieht man das. Nein. Also das war es jetzt tatsächlich mal aus der Küche der Macht. Dieses Mal. Wir gehen etwas in der Zeit zurück. Ich bin ja Jahrgang 76 und das bedeutet, dass sich das zum 50. Mal in diesem Jahr jährt, dass ich geboren wurde. Und deswegen habe ich da auch einen Film als nächstes ausgewählt, der genau in diesem Jahr spielt. Der, ja, und vielleicht erklärt das auch, warum ich so gerne Wein trinke, etwas mit Wein zu tun hat. Es geht um Wein, um Leidenschaft und um ganz spezielle Momente. Das ist ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, du sehr wahrscheinlich auch nicht. Es wird der Film Bottle Shock sein.
Macht mir gar nichts. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was für eine Überraschung zu deinem Geburtstag.
Genau, 1976, der spielt im Jahr und da jährt sich dann auch zum damals 300. Mal die Gründung von Amerika oder wie war das, USA, irgendwas war da auch. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau, wenn ich es da überschlagen habe. Und aus dem Grunde wurde dann tatsächlich auch nicht der Film gedreht, sondern tatsächlich, wenn es um Wein geht und quasi alte und neue Welt, darum dreht es sich und da spielt natürlich dann auch dieses Jubiläum quasi so ein bisschen schon mit eine Rolle. Aber das ist quasi nur der Aufhänger für das, was in Paris passiert.
Ich bin sehr gespannt. Das klingt erstmal so, als würde es ein guter Anschlussfilm zu Sideways sein, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ich habe mich schon mal geirrt.
Nein. Auch wenn der Schock im Titel sitzt, gibt es einen Schockmoment, aber jetzt der ganz anderen Art und Weise im Film, was auch mit der Flasche zu tun hat. Aber nein, es ist tatsächlich, es könnte genau ein Anschlussfilm an Sideways sein oder vielleicht auch die Vorgeschichte, also nicht unbedingt die Vorgeschichte, aber doch, es könnte die Vorgeschichte zu Sideways sein, weil es natürlich auch im Endeffekt ja vor der Zeit spielt, ja, und das ist auch ein Grund mit, warum es überhaupt Sideways geben kann. Das wirst du dann sehen. So, genug gespoilert. Ja, auch herzlichen Dank dir für Film und Austausch und Gespräch und letzten Endes können wir ja nur noch sagen, euch viel Spaß beim Reinhören. Wir freuen uns wie immer über Kommentare, Likes, Bewertungen und denkt immer daran, die besten Geschichten können bei einem gemeinsamen Essen entstehen. Bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen.
Das war Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!